Lista Leselust, der DBB-Podcast.
Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe unseres DBB-Podcasts Blister Leselust. Und hier im Podcast-Studio sind wieder für euch
Andrea Kartemann
und Thorsten Büchner. Und natürlich sind wir nicht alleine, denn es ist ja immer schön, wenn man nette Gäste hat. Und diesmal haben wir einen ganz besonders netten Gast, denn heute beehrt uns sozusagen im Podcast-Studio der Leiter des Zentrums für Barrierefreiheit. Das ist die übergeordnete Abteilung hier in der Blister, wo die Deutsche Blindenbibliothek ein Teil von ist. Das ist der Mirko Melz, passionierter Feuerwehrmann im Nebenberuf. Da kommen wir mal anders, glaube ich, mal drauf. Hallo Mirko, schön, dass du da bist.
Hallo Thorsten, danke für die nette Begrüßung.
Und heute wollen wir uns im Interview ein kleines bisschen damit beschäftigen, weil am 1. September sind ja in Thüringen Wahlen und in Sachsen und 14 Tage später sind in Brandenburg Wahlen. Wir wollen jetzt nicht über die wichtige politische Bedeutung dieser Wahlen sprechen, das wissen wir ja alle und hoffentlich gehen auch alle wählen, die dort wohnen. Aber wir bleiben dann schon ein bisschen beim Thema, wie können blinde Menschen oder Menschen, die ganz schlecht sehen, eigentlich an Wahlen teilnehmen? Und da können uns Andrea und auch Mirko einiges heute zu erzählen. Vielleicht habt ihr ja da schon mal was von gehört oder benutzt das auch regelmäßig. Es gibt sogenannte Wahlschablonen. Mirko, Andrea, was ist das denn genau und für wen ist das was?
Da macht der Mirko am besten mal den Anfang, würde ich vorschlagen, ne? Denn der kann das besser als ich.
Gerne, danke. Also Wahlschablonen sind für die jeweiligen Stimmzettel, für die Wahlereignis passende Schablonen, die Öffnungen aufweisen an den Stellen, wo die Wahlmöglichkeiten anzukreuzen sind. Das bedeutet, man kann den Stimmzettel in diese, das ist eine Pappschablone, einlegen und zuklappen und an den Stellen, wo dann sozusagen die Kandidaten zu wählen sind. Bei der Bundestagswahl sind das immer zwei Lochreihen von oben nach unten. Erststimme, Zweitstimme. Kann man dann die Kreuzchen da setzen, wo die Partei, die man wählen möchte, sich befindet. Und das geht immer im Tandem mit einer CD. Die CD beinhaltet dann die Informationen für die gesamten 299 Wahlkreise in Deutschland, jetzt bezogen auf die Bundestagswahl. Und die muss man sich dann schon anhören, beziehungsweise sich zumindest seinen eigenen Wahlkreis anhören, was auf dem Stimmzettel sich befindet. Denn alle Stimmzettel sind individuell für jeden Wahlkreis in Deutschland. Und dann, wenn man sozusagen durchgehört hat, wie viele Kandidaten für in dem jeweiligen Wahlkreis antreten, dann kann man eben auf der Wahlschablone nachgucken. Dort gibt es Blindenschrift und eine erhabene Schwarzschrift in dickem schwarzen Druck, wo sich sozusagen sein Wunschkandidat befindet oder seine Wunschpartei und kann dann seine Kreuze machen, völlig ohne fremde Hilfe.
Und all das dient natürlich dazu, das ist das ganz zentrale Moment an dieser Geschichte, dass man blind oder auch hochgradig sehbehindert geheim wählen kann. Ne? Weil letztlich könnte man ja überhaupt nicht geheim wählen, man müsste halt immer jemand mit in die Wahlkabine nehmen und das Recht auf geheime Wahl steht ja auch uns zu. Und man kann ansonsten noch sagen, für all die Menschen, und mir geht es ja inzwischen absolut auch so, ne, gibt ja viele Menschen, die haben keinen CD-Player mehr, um sich anzuhören, wer wann wie wo in seinem Wahlkreis kandidiert. Dafür gibt es dann die Informationen im Internet. Und letztlich ist der entscheidende Punkt, diese Öffnungen, wie der Mirko das gesagt hat, das sind ja so Löcher quasi, wo man dann seine Kreuze macht, die sind mit Nummern versehen. Und da muss man jetzt wissen, dass zum Beispiel die Nummer 1 die SPD ist und die Nummer 2 die Grünen und die Nummer 3 die CDU und so weiter. Ne? Und das kann man eben auch auf dieser CD dann entsprechend nachhören, da hat man dann die entsprechenden Informationen dazu. Da wird auch noch mal ein bisschen was zur Handhabung der Schablone erzählt, sodass man das ganz gut machen kann. Also so ein Vorgang, es ist auch durchaus komplex. Man muss dieses Wahlzettel einlegen, immer mal so ein bisschen probieren am Anfang. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin seither, ich sag's ganz ehrlich, ein großer Fan von Briefwahl, ne? Weil ich habe dann irgendwie das Gefühl, ich habe da zu Hause mehr Ruhe als in so einer Wahlkabine. Obwohl natürlich, mir ist ja klar, in so einer Wahlkabine habe ich auch unendlich viel Zeit zu wählen. Ne? So. Aber eigentlich ist es dann zu Hause noch mal ruhiger. Da kann ich das in Ruhe da in meine Schablone einlegen, kann die Schablone auf meinen Tisch legen und dann kann ich da mein Kreuz machen.
Genau, bevor wir gleich nochmal dazu kommen, was denn jetzt hier die BLISTA, das Zentrum für Barrierefreiheit, mit diesen Schablonen zu tun hat, nochmal eine Frage. Und dann sage ich auch gerne nochmal selber, so wie du es gerade geschildert hast, meine Erfahrung. Ich habe ja ganz aufmerksam zugehört, Mirko. Du hast eben gesagt, man legt den Wahlzettel dann da rein. Nur woher weißt du denn, wie rum man ihn reinlegen muss? Da gibt es doch bestimmt einen kleinen Kniff bei den Wahlzetteln.
Genau, da gibt es eine Markierung, die immer oben rechts sich befinden muss. Also wenn man den Stimmzettel, wie Andrea jetzt schon so schön gesagt hat, per Briefwahl also angefordert hat und man entnimmt den dem Umschlag, man muss ja heute auch sagen, das ist ja ein sehr langer, großer Stimmzettel,
ja.
Dann muss man nach einer Markierung suchen. Das ist entweder eine diagonal abgeschnittene Ecke oder ein Loch, wie es von einem Locher sozusagen ist, ein einzelnes Loch auf der rechten oberen Seite. Und dann muss man den Stimmzettel entsprechend so einlegen, dass sich diese Markierung oben rechts befindet. Mhm. Damit ist ausgeschlossen, dass er auf dem, also falsch rum oder auf der Rückseite sozusagen nach vorne liegt.
Mhm.
Wenn das sozusagen passend eingelegt wird, dann sollte nichts mehr schief gehen.
Mhm. Ich muss sagen, ich gehe ganz gerne immer noch ins Wahllokal oder halt hier ins städtische, je nachdem, ob das angeboten wird in der Kommune, wo ihr lebt, ins städtische Wahlamt und mache dann eigentlich dort meine Wahl ganz gerne da, weil ich das schon, ich finde die Wahlschablone wirklich, es ist ein riesiger Fortschritt, wie du gesagt hast, Andrea, dass man eigenständig wählen kann. Aber manchmal sind die eben doch so lang, dass ich mir nicht so ganz genau sicher bin, ist es denn jetzt wirklich richtig reingelegt? Und was ich super und wichtig finde, ist, dass man auf jeden Fall den Wahlvorgang alleine machen kann, das Kreuzchen eigenständig machen kann. Ich lasse mir dann aber manchmal, muss ich schon zugeben, sicherheitshalber nochmal von den WahlhelferInnen dort in den Wahllokalen drüber gucken, ob es richtig drin liegt und nicht rausgerutscht ist, weil manche Zettel wirklich unfassbar monströs sind. Mhm. 30 Parteien treten da an oder so. Da kann schon mal ein bisschen was verrutschen, weil vor allen Dingen die Tische ja auch nicht so lang sind in den Wahlkabinen.
Genau. Ne? Ja, das ist wirklich ein Problem. Also wir haben im Scherz schon manchmal gesagt, bei manchem Stimmzettel, da braucht man einen Tapeziertisch.
Richtig.
Dass man sozusagen den gerade auffaltet und diese Schablone einlegt. Das ist natürlich auch ein bisschen die Herausforderung der letzten Jahre. Also es ist ja schön, dass sozusagen mehr Parteien und Gruppierungen sich zur Wahl stellen. Das bedeutet ja auch eine gewisse Vielfalt in der Meinungsbildung oder in der politischen Landschaft. Aber gleichzeitig fordert uns das als Produzenten natürlich auch enorm heraus, weil wir da, was die Länge der Stimmzettel angeht, das bedeutet ja auch automatisch, dass die Schablone genauso lang sein muss oder sogar hier und da mal einen Zentimeter länger, weil ja oben auch noch so eine Lasche dran ist, die sozusagen nach oben hin sichert, dass der Stimmzettel nicht nach oben rausrutscht.
Ja, ja.
Und das muss man eben auf die Länge des Stimmzettels noch oben drauf rechnen. Mhm. Und da kommt man schon an die Grenzen von den Produktionsmaschinen auch. Also in der Regel ist das so in der Größenordnung von einem Meter. Und wir hatten jetzt schon Wahlen, wo wir an diese Grenze gestoßen sind. Also Europawahl und auch die letzte Bundestagswahl unter den Corona-Bedingungen mit leicht abgesenkten Zulassungskriterien für Stimmen. Kandidaten, da hat es dann schon auch Bedenken gegeben, ob das überhaupt technisch noch machbar ist.
Jetzt hast du gerade das Stichwort schon gesagt, wir als Produzenten, also was hast du oder was habt ihr, deine Abteilung, genau mit den Wahlschablonen zu tun?
Ja, wir produzieren schon seit vielen Jahren die Wahlschablonen, also wir sind sozusagen in der Landschaft als produzierender Betrieb tätig. Wir werden beauftragt vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Ich rede jetzt immer von der Bundestagswahl, weil das ansonsten ja immer gewisse Unterschiede gibt. Aber die Bundestagswahl, denke ich, ist für jeden irgendwo gleichermaßen interessant. Also das bedeutet, der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband koordiniert letztendlich die Produktion oder die Mengen und die, weil der hat die Informationen aus den jeweiligen Landesverbänden, wie viele Schablonen werden in den einzelnen Bundesländern benötigt. Und der hat auch so ein bisschen den Kontakt zur Politik oder beziehungsweise zum Bundeswahlleiter, zum Büro des Bundeswahlleiters. Und wenn alles gut läuft, kommen die Informationen von dort, mindestens wie viele Mengen, wie viele Anzahlen benötigt werden. Und auch schon mal so eine Idee davon, wie lang wahrscheinlich die Schablone wird, wie lang der längste Stimmzettel in dem entsprechenden Bundesland wird, für das wir produzieren sollen. Ja. Und da sag ich mal, gibt es ja auch wieder Fristen, die eine Rolle spielen. Also ja. Kandidaten können sich zur Wahl stellen, ja. Parteien können sich zur Wahl stellen. Die müssen dann bestimmte Kriterien erreichen, damit sie zugelassen werden. Und dann gibt es auch wieder Widerspruchsfristen. Das heißt, wenn dann Kandidaten wieder rausfallen, die eigentlich sich beworben haben, können die nochmal widersprechen. Das muss nochmal geprüft werden. Und erst dann, wenn sozusagen dieser Widerspruch auch entweder dem stattgegeben wird oder er abgelehnt wird, dann ist sozusagen klar, dass der Kandidat oder die Gruppierung auf dem Stimmzettel auch wirklich auftaucht und dann berücksichtigt werden.
Mhm. Und wichtig ist halt auch zu wissen, diese Wahlschablonen, da kann man jetzt die Frage stellen, wenn man den Podcast so hört, wie kommt man denn da ran? Ne?
Also
die
liegen jetzt nicht, wäre meine nächste Frage gewesen. Ne?
Genau, also die liegen nicht etwa in jedem Lokal aus, in jedem Wahllokal, sondern die Blindenverbände, beziehungsweise vor allem der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, wie der Mirko schon sagt, der ist ja eben die beauftragende Stelle an der an dem Punkt. Und es ist dann so, dass da auch eine ganze Latte von Koordinationsdingen dranhängt für die verschiedenen Blindenverbände in den Bundesländern, weil die jedenfalls sind dafür zuständig, dass jeder blinde Mensch, der dort Mitglied ist, mindestens eine Wahlschablone bekommt und am besten auch noch zu versuchen, irgendwie Nichtmitglieder zu erreichen. Also das ist schon eine gewisse Herausforderung immer und ja, insofern ist das auch echt eine logistische Leistung, das alles so abzustimmen und zu koordinieren, dass jeder fristgerecht, weil natürlich nach einer Wahl nutzt einem eine Wahlschablone nichts. Ne? Also man muss sie schon pünktlich zur Wahl und am besten noch vorher haben. Und
idealerweise zum Beginn oder irgendwann im Raum, Zeitraum der Briefwahl. Ne?
Genau.
Also das, wie der Thorsten schon sagt, natürlich kann man das gerne im Wahllokal selber machen, aber aufgrund der Platzverhältnisse ist das manchem doch lieber, auch das zu Hause zu tun.
Genau.
Und auch das muss ja noch rechtzeitig klappen.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für diesen wichtigen Einblick für eine ganz große Errungenschaft der politischen Teilhabe von Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung. Und ich glaube, das kann man an der Stelle mal sagen. Alle, die uns jetzt hören und bei denen in nächster Zeit Wahlen sind, wo es möglich ist, mit Wahlschablone zu wählen, geht wählen. Das ist total wichtig. Und da, wo es keine Wahlschablonen gibt, geht trotzdem wählen, ist auch wichtig. Weil, muss man vielleicht nochmal sagen, bei manchen Wahlsystemen, das würde jetzt eine zu komplizierte Vorlesung werden, bei Kommunalwahlen zum Beispiel in Hessen, da unfassbar kompliziert, kann man einzelne Personen ankreuzen.
Kumulieren und panaschieren.
Kumulieren und panaschieren. Also ne, das ist ein tolles Wort für Scrabble. Also ist super gut, super interessant für Leute, die auf diesen Listen selber kandidieren. Aber als blinder Mensch kann man das nur mit Assistenz machen. Da kommt die Wahlschablone an ihre Grenzen, weil diese Zettel sind zum Beispiel, glaube ich, so groß. Da, also ich glaube, es gibt manche Abstellkammern, die sind kleiner als die Wahlzettel.
Ja, zumindest eine Tischdecke oder so.
Genau.
Wäre so mein erster Gedanke bei dem Format.
Okay, dann nochmal herzlichen Dank, Mirko, für diesen Einblick. Und nach der kleinen, kurzen Pausenunterbrechung geht es direkt weiter mit Buchtipps von dir.
Danke auch.
Ja, Mirko, du beschäftigst dich nicht nur mit Wahlschablonen und Barrierefreiheit und Zugänglichkeit, sondern auch mit Literatur, mit Sachbüchern, glaube ich, auch besonders gerne. Und du hast uns jetzt auch zwei Sachbuchempfehlungen mitgebracht. Ein Buch gibt es schon bei uns in der Ausleihe und auf ein Buch wollen wir die Hörerinnen und Hörer des Podcasts ein bisschen heiß machen. Das wird gerade hier produziert, also ist bald ausleihbar, aber beim Anfüttern fangen wir ja zuerst mit dem an, was man schon hat, bevor man dann neugierig gemacht wird auf die nächste Portion. Was ist denn das erste Buch, was du mitgebracht hast?
Ja, das hat damit zu tun, dass jetzt im Augenblick in den Medien ja sehr viel von den Auswirkungen von Handys beziehungsweise von Social Media und der Allverfügbarkeit von Internet und diesen Dingen gesprochen wird und welche Auswirkungen das eben auf Jugendliche speziell hat oder auf die gesamte Gesellschaft. Und es gibt ein Buch, das schon von 2012 ist. Das nennt sich Digitale Demenz und ist von einem Professor Manfred Spitzer. Der hat vielleicht ja schon 10 Jahre zuvor, als das Ganze noch ein bisschen als apokalyptische Darstellung dieser gesellschaftlichen Veränderungen wahrgenommen wurde, hatte er vielleicht ein bisschen das Problem, dass er zu früh dran war mit dem Thema und wurde so ein bisschen in die Ecke gestellt des Panikmachers. Aber ich glaube, es lohnt sich, das nochmal 10 Jahre später zu lesen, wie viel von dem, was er da skizziert hat, möglicherweise eben heute auch wirklich anders gesehen wird oder eingetreten ist, kann man sagen.
ist ja ganz spannend, mal so Bücher zu sehen, die in der Vergangenheit die Zukunft prophezeit haben. Mhm. Und dann mal schauen, was davon ist eingetreten von der Prophezeiung. Also ein ganz spannendes Buch über ein Thema, was ja immer noch total aktuell ist und ich glaube immer aktueller wird. Digitale Demenz von Manfred Spitzer, 10 Jahre alt, wie gesagt, 12 Jahre alt, um genau zu sein. Und für diejenigen, die gerne mit Bestellnummern suchen, sagst du vielleicht nochmal unsere Buchnummer von dem Buch.
Das ist die 788-481.
Und das zweite Buch, was du mitgebracht hast, das wird, wie gesagt, gerade noch bei uns produziert. Das ist so themenverwandt. Um was geht's da und wie heißt das Buch?
Ja, im Prinzip ist das eine ähnliche Betrachtungsweise aus dem Jahr 2023 dann eben. Und das ist ein amerikanischer Psychologe, Jonathan Haidt heißt er, mit DT. Und der hat letztendlich die... den Faden da aufgenommen, beziehungsweise die Auswirkungen der Social Media Allverfügbarkeit, dieser dieser Gaming Sucht oder die Handys in Händen von Kindern und Jugendlichen insbesondere untersucht und die Auswirkungen, die ja global sozusagen überall sich ähnlich auswirken, in einem Buch zusammengestellt. Also man merkt, oder das Buch hat sozusagen den Grundgedanken, seit 2015 haben auf der gesamten Welt Kinder ähnliche Probleme bekommen und es gibt kaum eine andere plausible Erklärung als die Durchdringung von elektronischen Gerätschaften, die sozusagen ständig verfügbar sind und die Aufmerksamkeit der Kinder permanent unterbrechen zu jeder Tages- und Nachtzeit und eben die entsprechenden Inhalte, die darauf abgestimmt sind, dass eben permanent neuer Content produziert wird und konsumiert werden muss und was das sozusagen mit einem sich noch entwickelnden Gehirn macht, das ist, glaube ich, eben in den letzten 10 Jahren dann anders erforscht und eben auch belegt, als das vielleicht in der Prognose des Herrn Spitzer noch war damals.
Also eine aktuelle Fortsetzung. Mhm. Hoffentlich ist da jetzt nicht exzessiver Podcast-Genuss dabei. Da haben wir ein Problem, Andrea.
Bestimmt nicht, weil das ist ja so, wenn mein Handy die Bildschirmzeit misst, ne, habe ich jetzt neulich mal festgestellt, dann misst das viel weniger Bildschirmzeit, als ich real habe, weil ich gucke ja nicht auf den Bildschirm. Ich nutze das Handy ja so ganz viel zum Hören. So, ne? Und deswegen ist der Podcast-Genuss da ein Stück weit raus.
Da sind wir also Gott sei Dank raus aus dieser Generation Angstanalyse von Jonathan Haidt. So heißt nämlich das Buch. Ja. Generation Angst, Jonathan Haidt. Das Buch wird bei uns produziert und ihr könnt ja, ist sowieso immer regelmäßig gut in die Leselust-App zu schauen, ab und zu mal reinschauen, ob das Buch ausleihbar ist. Es wird dann bei den Neuerscheinungen natürlich aufgeführt. Dann herzlichen Dank, Mirko, für diese beiden Buchtipps und wir hören uns gleich, nachdem ich noch 2 aktuelle Sachbuchtipps gemacht habe, auch schon wieder. Und dann wird's sportlich.
Nun hast du uns, Thorsten, noch 2 ganz aktuelle Bücher mitgebracht, wo die Thematik mindestens immer wieder in den Medien ist und die Person, um die es geht, glaube ich auch, oder?
Genau so ist es. Also die Bücher sind nicht ganz aktuell, ich erkläre das gleich, aber die Thematik ist total aktuell. Jetzt ist ja demnächst der Nominierungsparteitag der Demokratischen Partei in den USA und in den letzten Wochen kam man ja an dem Thema US-Wahlkampf überhaupt nicht vorbei. Joe Biden, der sich dann nach hartem Druck dann doch zurückgezogen hat und dann seine Vizepräsidentin Kamala Harris jetzt die Präsidentschaftskandidatur übernimmt. Und in den letzten Wochen gab es ja unheimlich viele Geschichten über Kamala Harris. Sie ist total präsent in den Medien und deswegen wollen wir jetzt einfach gerne mal 2 Bücher vorstellen, die damals erschienen sind, als sie Vizepräsidentin geworden ist. Das mal, wenn ihr neugierig geworden seid, ja, ich würde mal gerne ein bisschen mehr über sie erfahren als in ihren kurzen Wahlkampfspots oder in den Podcasts oder im Tagesthemen oder so. Da haben wir jetzt eine Biografie und dann die Autobiografie. Erst vielleicht die Biografie, die ist geschrieben worden von Dan Morain, heißt er, Morain. Der ist Journalist der Los Angeles Times und hat sozusagen, das liegt ja in Kalifornien und Kamala Harris kommt aus Kalifornien und hat daher ihren politischen Werdegang schon über viele Jahrzehnte begleitet. Sie ist ja die erste schwarze Bezirksstaatsanwältin, Generalstaatsanwältin in Kalifornien geworden und dann auch Senatorin. Und er beschreibt auch in dieser Biografie, die übrigens schlicht und einfach Kamala Harris heißt, auch ihre Kindheit in den 60er Jahren, ein Kind indisch-afrikanischer Einwanderer, erzählt so, wie sie aufgewachsen ist, ihre Rassismuserfahrungen, die sie gemacht hatte, auch ein bisschen die Biografie der Mutter, die ja eine ganz renommierte Krebsforscherin ist. Also wer sich über Kamala Harris informieren möchte, mit Stand 2021, als sie Vizepräsidentin wurde, dem kann ich das Buch empfehlen von Dan Morane, Kamala Harris. Das Buch ist übrigens damals bei uns hier in den Studios in der DBH aufgenommen worden. Und die Bestellnummer dieses Buchs ist 148588. Und wenn man jetzt aus dem eigenen Mund von Kamala Harris ihre Lebensgeschichte hören will, dann gibt es die Autobiografie, die ist überraschenderweise von Kamala Harris selbst geschrieben und heißt Der Wahrheit verpflichtet. Das Buch ist im Jahr 2021 in Deutschland erschienen. Das hat sie aber, das ist vielleicht noch ganz spannend, geschrieben, als sie 2019 selber schon mal Präsidentschaftskandidatin werden wollte und es dann aber Joe Biden geworden ist. Also es ist ein bisschen älter, aber dann zu ihrer Vizepräsidentschaft auch ins Deutsche übertragen worden. Also nochmal der Titel, Der Wahrheit verpflichtet, meine Geschichte von Kamala Harris. Das Buch heißt 15, ach nicht das Buch heißt, sondern die Bestellnummer heißt 1568771. Das waren jetzt jede Menge Sachbücher und deswegen geht's jetzt raus auf den Fußballplatz.
Der Thorsten hat es schon angekündigt, es wird sportlich. Wir kommen zum Kicker-Bundesliga-Sonderheft. Also nun muss ich ja ehrlicherweise mal vorweg sagen, ich habe von Fußball überhaupt keine Ahnung und sage das auch immer, weil ich gucke ja auch eigentlich kein einziges Spiel von Weltmeisterschaften und von Europameisterschaften nun genauso wenig. Und von der Bundesliga, um den Titel wieder aufzugreifen, verstehe ich auch nichts. Ich habe also jetzt hier die Rolle, blöde Fragen zu stellen, weil Antworten geben können natürlich Thorsten und Mirko, denn die kennen sich da aus. Vielleicht fängt doch aber Thorsten mal an zu erzählen, was ist denn in diesem Heft so alles drin?
Also ich muss zunächst mal sagen, ich freue mich sehr, dass die Bundesliga in einer Woche wieder losgeht. Und wenn ich noch kurz darf, das Kicker-Sonderheft gibt es, sagen wir gleich ja was zu, dass es das seit 30 Jahren in der Blister in Blindenschrift gibt, was eine sensationell lange Zeit ist. Aber ich muss sagen, ich war ja früher stark sehbehindert und habe deswegen schon, ach Gott, seit ich lesen kann, habe ich das Kicker-Sonderheft immer gelesen. Immer heiß ersehnt, weiß ich noch, als wir mit meinen Eltern immer in Spanien im Strandurlaub waren, immer jeden Tag zum Kiosk gedacht, wann ist denn dieses Kicker-Sonderheft endlich da, um mich auf die neue Saison vorzubereiten. Also für Fußballfans ist das Kicker-Sonderheft ein kultisches Objekt und eigentlich jedes Jahr heiß ersehnt. Und da stehen eigentlich alle wichtigen Infos über die Mannschaften der ersten und zweiten Bundesliga drin, Spielpläne, man kann viele Infos über die Mannschaften finden, was gibt's für Neuzugänge und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich ein Must-Have für Fußballfans. Und Mirko, seit 30 Jahren macht die Blister das in enger Zusammenarbeit mit dem Kicker in Punktschrift.
Genau. Ja, wir sind jetzt im 30. Jahr und der Olympia Verlag, der Verlag, wo der Kicker erscheint, stellt uns immer so früh wie möglich die Daten zur Verfügung und unterstützt uns auch ein Stück weit finanziell dabei. Ist auch Ansprechpartner für alle technischen Fragen oder inhaltlichen Fragen. Das ist schon eine tolle Zusammenarbeit.
Aber interessant ist ja auch, dass dieses Heft trotz der digitalen Zeit immer noch vergleichsweise begehrt ist, ne? Also irgendwie, das scheint ja nicht vom Markt zu verschwinden und ich weiß gar nicht, die haben auch wahrscheinlich irgendwie digital viele Informationen inzwischen bereitgestellt, aber trotzdem ist es ja so, dass gerade für den Personenkreis, für den wir das produzieren, es immer noch irgendwie ein Highlight ist, oder?
Also Kicker hat auf jeden Fall auch viele Podcasts, kann man auch mal gelegentlich reinhören. Aber, und das ist eben das Gute, finde ich, das habt ihr wirklich, kann ich gerne mal sagen, super gut gemacht, weil in dem Punktschriftheft ist natürlich nicht so viel Platz, um die ganzen ausgefeilten Analysen, keine Ahnung, wie hat sich der FC Augsburg in der Defensive, im defensiven Mittelfeld verstärkt oder hat der FC St. Pauli eine Holding Six auf dem Transfermarkt ergattert. Dafür ist dann vielleicht in der Punktschriftvariante nicht ganz so viel Platz, weil man ja eben nicht ein extra Zimmer anbieten will, um das ganze Sonderheft da unterzubringen. Deswegen habt ihr ja seit 2 Jahren, was ich eine super coole Ergänzung finde, noch eine Hörversion mit zusätzlich mehr Geschichten, mehr Storys. Wie kam es dazu und was gibt es dieses Jahr auch wieder?
Ja, das gibt es dieses Jahr wieder und das ist eine Anregung im Prinzip aus der Redaktion. Der Antonio McKenzie, der im schwerpunktmäßig auch mit der Punktschriftübertragung sich befasst, hat irgendwann gesagt, naja, wir wissen ja alle, in dem Heft steht viel mehr drin, als in der Punktschrift in diesen Ordner reinpasst.
Genau.
Und letztendlich bleibt eigentlich, wie du schon gesagt hast, nur der Weg über Audio zu gehen. Und auch dort waren wir sehr froh, dass der Kicker, der ja selber Podcast-Inhalte produziert und auch gute, sag ich mal, Internet-Inhalte anbietet, sehr aktuell und umfangreich und informativ, uns gestattet hat, trotzdem dieses Heft dann für unsere Kunden als Audio zu produzieren. Wir produzieren Auszüge aus dem Heft als Ergänzung. Ne? Genau, also das ist als Kombipack gedacht. Das Hauptprodukt bleibt die Punktschrift und die Audioinhalte, die sind sozusagen noch eine Erweiterung des Heftinhalts.
Man muss vielleicht noch mal ganz kurz sagen, das haben wir in diesem Podcast noch nicht erklärt und wir können auch schon mal neugierig machen auf eine weitere Podcast-Folge, die irgendwann demnächst erscheinen wird. Da werden wir uns nämlich mal ausführlicher beschäftigen mit dem Thema Punktschriftproduktion. Also wie geht das überhaupt? Mhm. Wer macht das überhaupt? Und
genau.
Warum macht man es überhaupt und so weiter? Aber wir haben das jetzt hier immer so beiläufig erwähnt. Punktschrift braucht so viel Platz. Mhm. Das versteht man jetzt eigentlich gar nicht so genau, warum das so ist. Also für alle die das näher verstehen wollen, es gibt im Internet da ganz sicher immer wieder verschiedene Bilder von Punktschriftbüchern beziehungsweise generell auch Seiten, auf denen man Blindenschrift angucken kann, sodass man sich da schon mal einen Eindruck davon verschaffen kann, dass die im Prinzip auf jeden Fall, naja, viel platzaufwendiger ist als eben so ein kleines Schwarzschriftbuch. Also wenn man zum Beispiel sich mal das Blindenschriftbuch von irgendeinem der Harry Potter, der größeren Harry Potter Normalschriftbücher vorstellt, dann hat das in Blindenschrift 7 Bände, während das in der Normalschrift, die der blinde Mensch ja immer als Schwarzschrift bezeichnet, auch so ein komischer Begriff, das sind dann eben ja wirklich 7 dicke Ordner und da ist so ein normales Buch in der normalen Schrift.
So ist es. Aber wir wollten deswegen...
Da wäre die Urlaubslektüre für den Thorsten nach Spanien mitzunehmen.
Das wäre schwierig gewesen.
Wäre wahrscheinlich nur mit der Sakkarre gegangen.
Oder das wäre ganz schwierig gewesen. Gut, wir hatten auch viel Platz im Kofferraum, aber genau.
Naja, aber wir sind echt froh. Wie gesagt, allein die Kooperation ist ganz toll und wir haben ja auch eine bekannte Sportstimme, die das dieses Jahr und auch letztes Jahr aufgelesen hat. Und wir haben auch 2 tolle Vorworte gehabt. Bei dem ersten Audio-Kicker haben wir den Manni Breukmann gehabt und dieses Jahr den Herrn Schwarz vom Hessischen Rundfunk, der ja auch eine bekannte Stimme ist. Von daher, ja, ich hoffe, dass das noch weitere 30 Jahre weitergeht und immer noch genauso viel Spaß macht. Und was manchmal kurios ist, noch vielleicht so am Rande gesagt, wir haben manchmal die Transferlisten aktueller in der Punktschrift, als sie in der Schwarzschriftausgabe sind, weil wir ja später anfangen. Das heißt, in dieser Woche, die wir sozusagen noch haben, basierend auf dem Heft die Punktschrift zu erstellen, finden ja Transfers statt. Und wir bemühen uns bis zu einem bestimmten Stichtag, der aber später liegt als der Redaktionsschluss des Schwarzschriftheftes, auch das aktuell zu halten.
Und jetzt gebe ich euch gerne noch die Bestellnummern durch und wie ihr an diese Bücher kommt. Und dann, man soll ja manchmal Podcasts auch mit einer steilen These versehen, machen Mirko, Melz und ich noch den ultimativen Meistertipp für diese Saison. Kannst du dir jetzt schon mal Gedanken machen, Mirko? Das Kicker-Sonderheft in Punktschrift kann man beziehen unter der, und ich sag gleich noch, wie man da rankommt, aber es gibt eine Bestellnummer dazu. Das ist dann nur die Punktschrift ohne die CD-Erweiterung. Das hat die Bestellnummer bei uns 6371 und ist für 28 Euro erhältlich. Und das Kombi-Package, Punktschrift und die CD, hat die Bestellnummer 6372 und ist für 42 Euro erhältlich. Und das kann man alles bestellen, entweder per E-Mail unter barrierefrei@blister.de oder telefonisch unter 06421 606 470. Das sind die Bestellnummern. Und Mirko, jetzt hattest du ein paar Sekündchen Zeit zu überlegen, wer wird deutscher Meister in der Saison 24-25?
Ja, so richtig. Als Kind des Ruhrgebiets musste ich nicht überlegen. Also mein Tipp ist schwarz-gelb. Oder sagen wir mal, meine Hoffnung. Ich könnte aber auch wieder mit Leverkusen leben, die eine sensationelle Saison letztes Jahr hingelegt haben. Also das hat mir auch keine großen Schmerzen bereitet, dabei zuzugucken. Das war toll. Das wäre... Okay, mein Wunsch, meine Hoffnung.
Dein Tipp ist BVB.
Mhm. Jetzt ist Thorsten dran.
Tja, ich muss leider sagen, ich befürchte, ich mache mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt, ich befürchte, dass Bayern München Meister wird, weil sie das nicht ertragen, dass sie letztes Jahr kein Meister waren. Ich würde es nicht gut finden, wenn sie Meister werden, aber ich glaube, sie werden es. Deswegen ist mein unkreativer Tipp Bayern München. Wünschen würde ich es ehrlich gesagt auch Leverkusen. Aber es wird Bayern München werden. Und jetzt könnt ihr uns dann in einem Jahr an unserer getätigten Aussage messen.
Ja.
Jetzt wieder weiter zur Literatur und vielen Dank, Mirko.
Gerne.
Du hast es schon angekündigt, Thorsten. Wir kommen wieder zur Literatur und wir sind wieder beim Thema Urlaub. Und dein Buch hat aber einen Titel, der tatsächlich passend zum Monat ist. Mitten im August hieß es, glaube ich. Kann das sein?
So heißt das Buch, genau. So heißt das, ein Urlaubskrimi. Ich habe ihn jetzt noch nicht gelesen, ist aber auch auf meiner Liste. Ich habe ihn aber ausgewählt, weil jetzt ein paar Leute von euch haben ja vielleicht noch Urlaub und lesen sowieso gerne Krimis. Ich kann ja auch kein Hehl daraus machen, dass ich Krimis sensationell gut finde. Der Autor ist Luca Ventura und das ist bei diesen ganzen Urlaubskrimis ja meistens so. Das ist ein Pseudonym. Habe jetzt noch nicht rausgefunden, wer dahinter steckt, aber der Mensch heißt nicht Luca Ventura. Und das Buch heißt, wie du gesagt hast, Mitten im August, Untertitel der Capri-Krimi. Da weiß man auch schon, wo das Ganze spielt, auf der Insel Capri im Golf von Neapel. Und die Hauptfigur des Krimis ist Enrico Rizzi und Enrico Rizzi ist dort Inselpolizist, hat nicht viel zu tun, so Bagatelldelikte, Diebstahl, manchmal gibt's eine Prügelei.
Und sieht der roten Sonne beim Versinken zu?
Ja, nicht ganz, das könnte er machen, aber er hilft eigentlich seinem Vater bei der Olivenernte und bei anderen Ernteangelegenheiten. Also ne, die essen dann auch gut und trinken da auch gut und lassen sich's gut leben. Und das ist das Ungewöhnliche, dass dieser Enrico Rizzi ein ganz normales, gut gelauntes, nicht vom Problem belastetes Familienleben hat. Das muss man ja dazu sagen bei Krimis. Sondern er hat ein idyllisches Leben, nicht viele Verbrechen, bis dann eines Tages an den Strand einer Stadt, eines Dorfes da auf Capri, ein Ruderboot angespült wird, in dem die erstochene Leiche von Jack Milani drin liegt. Der ist Spross einer Unternehmerdynastie und Student der Ozeanographie, so heißt es. Also beschäftigt sich viel mit dem Thema Meer. Was ist im Meer alles so los und welche Umweltbelastungen gibt's vielleicht im Meer? Und geübte Krimileserinnen und Leser hören da die Nachtigall schon trapsen. Das ist natürlich auch einer der Punkte, weshalb er, Fragezeichen, vielleicht jetzt tot in diesem Boot liegt und Enrico Rizzi jetzt seinen behaglichen Alltag auf Capri mal kurz zur Seite legen muss und einen Mord ermitteln muss.
Da kommt die Verstärkung oder bleibt
ja, das er würde lieber alleine ermitteln, aber dann kommt natürlich, wie das immer so ist, die Mordkommission vom Festland aus Neapel und die haben nicht sonderlichen großen Ehrgeiz, das zu lösen und er ermittelt natürlich dann mit seiner ansässigen Capri-Polizisten-Kollegin weiter und wie es ausgeht, will ich natürlich nicht verraten. Ich habe nur in Rezensionen gelesen, dass es schon ein unerwartetes Ende hat und unerwartete Wendungen hat und es ist auch wirklich den Alltag auf Capri ganz gut schildert. Man bekommt Lust, da hinzufahren, trotz des Toten. Und ja, also für einen leichten Sommerkrimi kann ich das Buch von Luca Ventura empfehlen. Mitten im August heißt es und die Bestellnummer ist 1536531. Jetzt habe ich kurz gestockt, weil ich mir Notizen gemacht habe und sie nicht richtig gut lesen konnte. Aber es war vollkommen richtig. 1536531.
Vielen Dank, Thorsten, für diesen ersten Tipp. Aber du hast jetzt noch einen oder zwei weitere, glaube ich sogar, ne?
Ich habe noch zwei Buchtipps dabei. Ja. Und zwar habe ich jetzt die beiden Bücher mitgebracht, die ich hatte jetzt da selber Urlaub und habe einfach die Bücher mitgebracht, die ich als letztes gelesen habe, weil ich die so gut fand. Und das sind jetzt aber keine Urlaubskrimis, sondern das sind durchaus auch ernstere Themen. Das erste ist ein Sachbuch und das ist von dem, ja, das ist ein Kabarettist, der heißt Fatih Çevikoğlu. Kompliziert zu buchstabieren. Und das Buch heißt Kartonwand. Und was hat es mit dieser Kartonwand auf sich? Er beschreibt eigentlich so seine Autobiografie, sein Leben, er beschreibt aber vor allen Dingen das Leben seiner Eltern, die als Gastarbeiter in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind und eigentlich nie so ganz in Deutschland heimisch geworden sind, weil sie immer, und da kommt diese Kartonwand ins Spiel, gedacht haben, ach, sie haben Geld verdient, haben dann tolle Sachen gekauft, Mixer, andere Haushaltsgeräte, haben die aber nicht benutzt, sondern in Kartons gelassen und die ist dann sozusagen zu einer immer größeren Wand geworden, weil sie sagen, das nehmen wir mal mit, wenn wir mal in die Türkei zurückgehen. Und das haben sie aber nie getan. weil es irgendwie nie möglich war oder es immer was anderes gab. Und deswegen beschreibt er eigentlich, wie seine Eltern so in Deutschland gewohnt haben, aber nie angekommen sind und aber auch nie das Gefühl vermittelt bekommen haben von der Gesellschaft, dass sie eben willkommen sind, um zu bleiben. Und er beschreibt das wirklich sehr berührend, fand ich. So seine Mutter wird im Laufe der Jahre immer sonderbarer und bekommt eine psychische Erkrankung und leidet wirklich sehr. Die Eltern trennen sich und man bekommt da wirklich, das war für mich wirklich eine sehr spannende Lektüre, so er beschreibt auch so, dass er dann auch, am Anfang haben die Eltern ihn immer in die Türkei gegeben, ne, zu den Großeltern, weil sie ja nur gearbeitet haben, gesagt, ach, der muss sich hier nicht zurechtfinden, weil er, weil wir gehen ja eh bald wieder zurück und sie haben das nie gemacht und ich fand das eine wirklich sehr eindringliche und berührende Lektüre, so über die, was das eigentlich so heißt, als Gastarbeiter, als Einwanderer nach Deutschland zu kommen. Das fand ich ein sehr, sehr gutes Buch. Gerade in der aktuellen Diskussion um Migration ist das, glaube ich, ein Buch, was ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer vertragen können. Also das solltet ihr auf jeden Fall lesen, weil es für mich wirklich einen Blick hinter die Kulissen gegeben hat, den ich so noch nicht kannte.
Das glaube ich schon auch. Also vor allem ist ja dieses Ding, das an dieser Kartonwand aufzuhängen, auch ganz interessant, ne?
Ja.
Das kommt man nicht so schnell drauf, ja.
Und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Es ist auch ein kurzes Buch. Fand ich in dem Fall auch gut. Also es hat nur so 4,5 Stunden oder so oder 5 Stunden, ich weiß nicht mehr ganz genau. Das ist aber auch gut, weil das wirklich sehr, sehr intensiv ist. Mhm. Also das ist schon ein bisschen härtere Lektüre. Nicht im Sinne von Gewalt oder so, aber wirklich, weil es so emotional sehr intensiv beschrieben ist. Also fand ich ein sehr, sehr beeindruckendes Buch. Und ich habe dann den Autor, den Fatih Çevikoğlu, dadurch ist auch kennengelernt. Dann habe ich auch mal so ein bisschen im Internet geguckt, bei YouTube und so, was er so für Kabarett macht. Das klingt eigentlich auch ganz gut. Also wenn der mal irgendwo auftritt, kann ich das sehr empfehlen, dahin zu gehen. Das Buch heißt nochmal Kartonwand. Und der Autor heißt Fatih Çevikoğlu. Ich buchstabiere es jetzt trotzdem mal. Çevikoğlu. Und die Bestellnummer, die fehlt noch, ne?
Genau.
Das ist die 160567 1. Das war das vorletzte Buch.
Ja, dann kommst du noch zu einem weiteren aber.
Genau, das ist das Buch, was ich gerade jetzt vor kurzem beendet habe. Und natürlich ist es wieder ein Kriminalroman. Der Rote Sarg heißt das Buch. Das Buch ist geschrieben von Sam Eastland. Das ist ein Pseudonym eines amerikanischen Schriftstellers. Der heißt eigentlich Paul Watkins. Schreibt da auch eher, sag ich mal, gehobenere Literatur unter diesem Namen. Und Sam Eastland ist ein Pseudonym für Krimis. Und zwar hat er eine Krimireihe. Das spielt in Russland, im stalinistischen Russland. Ich habe jetzt den zweiten Band dabei. Der erste Band dieser Romanserie heißt Der Rote Zar. Die Hauptfigur ist Inspektor Pekkala, der war, und das kommt in jedem Buch eigentlich immer vor, er war so zur Zarenzeit in Russland, war er schon der persönliche Sonderermittler des Zaren für vertrackte Mordfälle und für Angelegenheiten, die der Zar persönlich klären wollte. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Figur, ist dann nach der russischen Revolution 10 Jahre in ein Straflager verschwunden und dann wird er aus diesem Straflager sozusagen rausgeholt, weil Stalin ein Problem hat bei einem Fall, wo er nicht weiterkommt und dann wird er sozusagen der persönliche Ermittler von Stalin. Der erste Band spielte im Jahr 1929 und jetzt der zweite Band, um den es jetzt hier geht, der Rote Sarg, spielt im Sommer 1939, also unmittelbar bevor der Zweite Weltkrieg losbricht. Der Rote Sarg ist der Titel und die Geschichte ist ganz knapp erzählt. Ein wichtiger russischer Offizier, Nagorski heißt er, der entwickelt gerade die neue Geheimwaffe von Stalin, den T-34-Panzer. Und plötzlich ist Nagorski tot. Man weiß nicht, was ist passiert, wer hat ihn ermordet. Und Stalin hat den Verdacht, dass kontrarevolutionäre Zellen dahinter stecken, um die russische Rüstung, um sich gegen Hitler zu wappnen, zu verhindern. Pekkala fängt dann an zu ermitteln. Und natürlich ist es, wie in guten Krimis oft so, ist mal ganz anders, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Was ich an diesen Roman sehr, sehr gut finde. Ich habe die ersten zwei Bände bislang gelesen. Die sind nicht so sonderlich actionreich. Es ist jetzt nicht so James Bond zur Stalinzeit, sondern was ich sehr schätze an den Büchern von Sam Eastland, man bekommt einen guten Einblick in das stalinistische Russland, der Terror, der da vorherrschte gegen die Zivilbevölkerung, die Willkürlichkeit kommt gut rüber. und auch die Armut, die da herrscht. Und die Figuren sind gut. Dieser Pekkala ist ein ganz stummer, zurückhaltender Mensch. Man bekommt in diesem aktuellen Fall auch immer wieder geschichtliche Rückblicke von ihm, wie es war, als er noch beim Zar gearbeitet hat. Also wer wie ich ganz gerne historische Krimis liest, die einen auch in eine andere Epoche versetzen, mit guter Spannung, für den sind die Bücher von Sam Eastland auf jeden Fall eine Empfehlung. Es gibt in der DBH, glaube ich, die ersten 6 Bände dieser Reihe. Also da hat man auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Es ist wie immer ganz nett, mit dem ersten Band anzufangen, aber man kriegt auch beim zweiten Band, wenn man jetzt mit der Rote Sarg einsteigt, kriegt man auch genug mit, weil es immer ein paar Rückblicke auf die Geschehnisse aus dem ersten Band gibt. Also ich sage nochmal den Autoren vielleicht. Sam Eastland schreibt sich, wie man spricht. Und das Buch heißt Der Rote Sarg. Und die Bestellnummer hier bei uns ist die 731641. Das war jetzt ganz schön viel, aber ich denke, im Sommer kann man ja auch ein bisschen lesen, oder?
Ich finde auch. Also vor allem sehr unterschiedliche Bücher, ne? Vom durchaus ernsten Sachbuch bis hin zur Kriminalliteratur, alles dabei heute. Ein buntes Potpourri an Themen und Biografie auch noch dabei. Also wirklich bunt. Ich glaube, wir müssen bei Gelegenheit auch mal den ein oder anderen Klassiker in diesen Podcast einbringen. Das ist dann wahrscheinlich wieder meine Ecke, aber egal.
Selbstverständlich.
Ja, kommen wir dann noch zu, aber eben heute nicht mehr. Und ich darf, oder besser gesagt, wir dürfen uns jetzt von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, wenn Sie uns Rückmeldungen geben. Wie immer schreiben Sie gerne eine Mail an info@blister.de. Wir sind da noch ganz altmodisch, ne? Wobei die Zeit macht das auch noch. Die sagen auch immer noch die Mailadresse und der Deutschlandfunk macht es auch. Von daher fühle ich mich da insofern in bester Gesellschaft. Und eben also gerne auch telefonische Anregungen sind natürlich willkommen, die altbekannten Nummern. Und wir freuen uns, wenn Sie uns, wie gesagt, viele Anregungen geben und freuen uns auch über Buchwünsche und ähnliche Dinge mehr. Und wir wünschen Ihnen noch alles Gute.
Und all das, was wir heute gesagt haben, steht ja auch in den Shownotes. Auch die Kontaktdaten, die Andrea gerade genannt hat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Es sagen Tschüss.
Die Andrea Kartemann.
Und Thorsten Büchner. Ciao, ciao.
Blister Leselust. Der DBB-Podcast. Na, Leselust? Dann schau vorbei unter katalog.blister.de. und unter www.blister.de. Redaktion und Technik: Deutsche Blindenbibliothek als Bestandteil der Deutschen Blindenstudienanstalt e.V., Blister, Marburg an der Lahn.